Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Johannes Schmiedle.
Herzlich willkommen. Facebook und Co. sind digitales Kokain. Also eine Droge mit hohem psychischem Abhängigkeitspotenzial. Wo immer man auf öffentlichen Plätzen auf Menschen trifft, wird man in dieser Meinung bestärkt. Facebook und Co. müssen süchtig machen, egal ob jung oder alt. So viele sind ständig schweigend auf ihr Gerät starrend vertieft.
Jedes Mal, wenn Menschen sich, sei es mit dem Smartphone, sei es mit dem Computer, mit dem Laptop oder so, in ihr soziales Netzwerk einwählen, kommt es im Gehirn der Betroffenen zur Ausschüttung von Dopamin und anderen Wohlfühlbotenstoffen. Hat man wissenschaftlich festgestellt. Die neurobiologischen Effekte, die sich bei Nutzern von sozialen Netzwerken beobachten lassen, gleichen denen von Suchtdrogen.
Wenn das ein erfahrener Hirnforscher wie Universitätsprofessor Dr. Joachim Bauer sagt, dann hört man unweigerlich genauer hin.
Wer sich in ein soziales Netzwerk eingetragen hat und wessen Freunde, Freundinnen, Bekannte, Kollegen und so weiter sich dort ebenfalls registriert haben, hat die Möglichkeit, den stärksten menschlichen Trieb zu befriedigen, den die Neurowissenschaft kennt, nämlich sich anderen Menschen zeigen zu können, von anderen Menschen gesehen zu werden und Rückmeldungen über sich selbst zu erhalten. Das ist der stärkste menschliche Trieb. Der soziale Instinkt.
Man weiß, uns Menschen einzufangen mit ganz einfachen Mitteln, das wissen diejenigen, die die Smartphones entwickelt haben.
Und weil Menschen süchtig danach sind, zu erfahren, was andere von ihnen denken und wie sie von anderen bewertet werden, hängen immer mehr Menschen, vor allem Kinder und Jugendliche, ständig am Smartphone oder am Computer.
Und wir werden gefüttert, Englisch Feeds, weil die virtuelle Welt weiß, was wir nicht mögen und was wir bevorzugen.
Schreibt also beispielsweise eine Nutzerin auf ihr Profil, dass sie beabsichtige, in Kroatien Urlaub zu machen, nicht? Sie schreibt es, damit ihre ganzen Freundinnen und so das sehen. Dann wird sie kurz darauf, meistens am Rande ihres Bildschirms, Werbung von Fluggesellschaften oder von Hotels eingeblendet finden. Haben die Datenerfassungssysteme in der Kommunikation eines bestimmten Nutzers Hinweise darauf gefunden, dass dieser Nutzer eine neue Beziehung beginnt? Dann kann es sein, dass er auf seinem Bildschirm plötzlich Werbung für Kondome oder für Hotels eingeblendet findet, die Romantikwochenenden anbieten.
Eine weitere Facette des Internets und der mitunter auch asozial geschimpften Medien sind die Verachtung, die Wut und der Hass, die einem aus dem Netz entgegenschlagen können. In dieser Sendung geht es darum, wie Medien und soziale Netzwerke unser Denken und Fühlen verändern. Diese Verknüpfungen von realer und virtueller Welt hat Universitätsprofessor Dr. Joachim Bauer erforscht und untersucht. Professor Bauer ist Facharzt für innere Medizin und Psychiatrie. Er ist ein namhafter Neurowissenschaftler. Er lebt und arbeitet seit 2018 in Berlin, wo er an der Privatuniversität IPU, der International Psychoanalytic University Berlin, lehrt. Joachim Bauer ist auch als Universitätsprofessor weiterhin an der Universität Freiburg im Breisgau tätig. Professor Bauer meinte eingangs zu seinem Vortrag, er wolle nicht in ein Jammern und Klagen einstimmen. Als Arzt, Psychotherapeut und Neurowissenschaftler möchte er aufzeigen, was Medien und soziale Netzwerke mit dem Menschen machen. Er werde versuchen zu erklären, warum Medien und soziale Netzwerke eine starke Wirkung auf das Gehirn des Menschen haben und warum sie unsere Persönlichkeit, unser Denken und Fühlen verändern können.
Zeitungen und Zeitschriften kämpfen um Leser, Fernsehsender um Einschaltquoten. Von Auflagenzahlen und Einschaltquoten hängt ab, ob sie sich am Markt halten können. Welche Art von Berichterstattung muss ich als Redaktion betreiben, um möglichst viele Leserinnen und Leser, Zuschauerinnen und Zuschauer an mich, an mein Medium zu binden? Wenn die menschliche Aufmerksamkeit die Wahl hat zwischen entweder einer sachlichen Information oder einer guten Nachricht oder einer aufregenden Meldung, dann ist klar, wer das Rennen macht. Für unsere evolutionären Vorfahren war es wichtig, unsere Aufmerksamkeit immer dorthin auszurichten, wo die Gefahr war, wo es brannte oder wo das Leben bedroht war. Da musste die Aufmerksamkeit hin. Menschen lieben zwar keine Katastrophen, aber unsere Aufmerksamkeit liebt Katastrophen über alles. Da die Welt als Ganzes gesehen heute Gott sei Dank nicht schlimm genug ist, um die katastrophenverliebte Aufmerksamkeit der Leser und Zuschauer ständig ausreichend stark zu binden, helfen die Medien nach. Sie tun dies auf zweierlei Weise. Zum einen selektieren sie für ihre Berichterstattung die weltweit schlimmsten Ereignisse heraus und stellen diese auf möglichst katastrophale Weise dar. Zum anderen stellen sie Geschehnisse oder Personen, über die man unaufgeregt und ohne Übertreibungen berichten könnte, auf eine möglichst aufregende Art und Weise dar. Personen werden entweder hochgejubelt oder in einem besonders schlechten Licht dargestellt. Meistens folgt das eine auf das andere, bei den gleichen Leuten. Dies passiert nicht nur mit einfachen Menschen. Einem solchen Fall, dass ein einfacher Mensch betroffen war von der Zerstörung seines Ansehens durch die Medien, hat der Literaturnobelpreisträger Heinrich Böll vor vielen Jahren sein Buch »Die verlorene Ehre« der Katharina Blum gewidmet. Erst hochgejubelt und dann schlecht geredet werden auch Politikerinnen und Politiker. Man mag einwenden, dies müsse uns nicht bekümmern, denn wer die politische Arena betritt, muss Kritik ertragen können. Sorgen machen müsste uns aber, wenn eine ständige, nur noch auf negative Berichterstattung nicht nur zu einer pauschalisierenden Verachtung aller Politiker in der Bevölkerung, also eine Verachtung in der Bevölkerung aller Politiker, sondern auch zu einer Demokratiemüdigkeit führen würde. Das müsste uns Sorgen machen. Tatsächlich wird über einen solchen Zusammenhang neuerdings innerhalb des Journalismus ernsthaft nachgedacht. Die Journalistin und Pulitzer-Preisträgerin Tina Rosenberg und der Sozialforscher und Buchautor David Bornstein haben am 14. November 2016 in der New York Times einen Artikel geschrieben, der internationale Beachtung fand. In diesem Beitrag, der den Titel »When Reportage Turns to Cynicism« trägt, das heißt auf Deutsch »Wenn Reportage zu Zynismus wird«, machen sich Tina Rosenberg und David Bornstein Gedanken, welchen ungewollten, bislang nicht reflektierten Beitrag ein einseitiger, destruktiver, zynischer Journalismus zum Aufkommen des Rechtspopulismus und zum Wahlerfolg Donald Trumps geleistet haben könnte. Sie schreiben, ich übersetze es dann in Deutsch, "For decades, journalism's steady focus on problems and seemingly incurable pathologies was preparing the soil that allowed Trump's seed of discontent and despair to take root." Auf Deutsch: Seit Jahrzehnten bereiten Journalisten dadurch, dass sie den ständigen Fokus auf Probleme und scheinbar unheilbare Abartigkeiten im politischen Leben richten, den Boden dafür, dass Trumps Saat von Unzufriedenheit und Hoffnungslosigkeit aufgehen konnte. Es geht Tina Rosenberg und David Bornstein nicht darum, dass wir uns eine unkritische Presse wünschen sollten. Die Demokratie braucht eine freie, kritische Presse. Man würde die Demokratie zugrunde richten, wenn man demokratische Grundrechte wie die Pressefreiheit beschneiden würde. Die Sorge, die Rosenberg und Bornstein umtreibt, ist: Kann man die Demokratie vielleicht auch dadurch zugrunde richten, dass man sie schlecht redet? Es geht hier also nicht um die Beschneidung der Pressefreiheit, sondern um eine aus dem Journalismus selbst kommende selbstkritische Befragung, ob eine in unseren westlichen demokratischen Ländern seit Jahren vorherrschende, chronisch negative, auf die Skandalisierung von allem und jedem zielende Presse, demokratisch gewählte Politiker, einem Generalverdacht der Unfähigkeit aussetzt und dass dadurch, wenn auch ungewollt, das Ansehen der Demokratie als Staatsform beschädigt wurde.
An dieser Stelle erfährt die Fokussendung durch die Betrachtung der Rolle der Medien eine gesellschaftspolitische Tragweite und somit wird die Betrachtung der Rolle der Medien ein Anliegen in eigener Sache. Es ist ein Plädoyer für die Demokratie, für eine freie und kritische Presse. Selbstverständlich schadet man der Demokratie, wenn man sie schlecht redet. Und Joachim Bauer betont die Folgen und die Gefahr der permanenten Skandalisierung und des immer wieder geäußerten Generalverdachts der Unfähigkeit, dem demokratisch gewählte Politiker ausgesetzt sind.
Dass die Fragen, die Tina Rosenberg und David Bornstein aufgeworfen haben, nicht nur die USA, sondern auch die Medienlandschaft im deutschsprachigen Raum betreffen, zeigte der im Mai diesen Jahres vorgelegte 16-seitige Abschlussbericht über eine Untersuchung der journalistischen Gepflogenheiten in einem großen, in Hamburg angesiedelten deutschen Nachrichtenmagazin. Die Untersuchung war ausgelöst worden, weil Ende 2018 entdeckt wurde, dass ein Teil der Geschichten, die ein junger, Anfang 30-jähriger Reporter dieses Magazins geschrieben hatte, nachweisbar erfunden waren. Die zum Teil erfundenen Geschichten des jungen Kollegen waren abgedruckt worden, obwohl einige Vorgesetzte den Verdacht hatten, dass sie nicht stimmen. Die nach Aufliegen des Schwindels veranlasste Untersuchung, die dann auch zu diesem Untersuchungsbericht führte, den ich erwähnte, förderte Schockierendes zutage. So hatte ein leitender Redakteur des Hamburger Nachrichtenmagazins, getrieben von der Gier nach einer skandalträchtigen Geschichte, folgendes E-Mail an seine ihm unterstellten Reporter geschrieben. Ich zitiere wortwörtlich: Wir suchen nach einer Frau mit Kind. Sie kommt idealerweise aus einem absolut verschissenen Land. Es muss eine sein, die mit Hilfe eines Kojoten, das ist ein Präriewolf, über die Grenze will, über die Grenze von Mexiko nach USA. Wenn ihr die richtigen Leute findet, wird das die Geschichte des Jahres. Zitat Ende. Der Untersuchungsbericht über die redaktionsinternen Gepflogenheiten in diesem großen, einstmals angesehenen deutschen Nachrichtenmagazin, dieser Untersuchungsbericht hält fest, dass hier, Zitat, nicht immer journalistisch korrekt, Zitat Ende, gearbeitet wurde. Weiter heißt es, wiederum Zitat wortwörtlich, es geht meistens darum, dass Tatsachen nicht korrekt oder nicht vollständig dargestellt wurden. Entweder aus dramaturgischen Gründen, weil sich eine Geschichte geschmeidiger erzählen lässt, wenn man beim Beschreiben nicht ausschließlich an Fakten gebunden ist. Oder aus weltanschaulichen Gründen, weil sich eine Geschichte stringenter erzählen lässt, wenn man widersprüchliche Fakten weglässt. Zitat Ende. Ausdrücklich hinzugefügt wurde, Zitat jetzt wieder, dass es sich hier nicht nur um gelegentliche Ausreißer handelt. Der Untersuchungsbericht offenbarte einen weiteren erschreckenden Umstand. Angehenden jungen Redakteuren wird das Schwindeln auf bestimmten Journalistenschulen offenbar regelrecht beigebracht. So sei in einer angesehenen Journalistenschule eine Unterrichtseinheit zum Thema »Ist Schwindeln erlaubt?« angeboten worden, wobei die Dozenten diese Frage keineswegs mit Nein beantwortet hätten. Weitere Fragen, die man in dieser Unterrichtseinheit erwogen habe, lauteten: Darf ein Reporter dem Leser suggerieren, er habe selbst Beobachtungen gemacht, obwohl er nicht vor Ort war? Oder, wiederum Zitat, dürfen störende Fakten weggelassen werden, um die Geschichte rund zu machen? an eine Journalistenschule zu Diskussionen mit dem Nachwuchs eingeladene, Zitat, bekannte Reporter, Zitat Ende, seien, Zitat, in aller Regel der Meinung gewesen, ja, das darf man in gewissem Umfang. Manchmal fallen Journalisten mit diesen Schummeleien allerdings auch auf die Nase. Ein Journalist des bereits erwähnten Hamburger Nachrichtenmagazins hatte vor einiger Zeit berichtet, er sei beim bayerischen Ministerpräsidenten in dessen Hobbykeller zu Gast gewesen und habe den prominenten Politiker beobachtet, wie er mit seiner Modelleisenbahn gespielt habe. Nachdem herauskam, dass er geschwindelt hatte, wurde dem Journalisten ein Preis aberkannt, den er zwischenzeitlich für die zwar schöne, aber nicht ganz wahre Geschichte erhalten hatte. Ein anderer Fall betraf einen leitenden Redakteur einer großen süddeutschen Zeitung, der in einem Artikel den Eindruck erweckt hatte, er sei im Hause des Präsidenten des Deutschen Bundesverfassungsgerichtes zum Abendessen eingeladen gewesen. Er habe erlebt, wie der Hausherr in der Küche beim Kochen vorgehe. Dies habe interessante Rückschlüsse auf die Arbeitsweise des Verfassungsrichters bei Gericht zugelassen. Auch hier stellte sich die Geschichte als unwahr heraus. Der prominente Verfassungsrichter stellte umgehend klar, dass der Journalist, übrigens selbst von Hause aus gelernter Jurist, nie bei ihm zu Gast gewesen sei. Es ist erstaunlich, wie leichtfertig Presseorgane, die sich nur allzu gern und ständig als moralisches Gewissen der Nation aufspielen, mit den Tatsachen umgehen. Wer hätte gedacht, dass das einstmals angesehene Hamburger Nachrichtenmagazin zu berühmt-berüchtigten Boulevardzeitungen aufschließen und sich zu einem Flaggschiff des Fake-Journalismus entwickeln würde? Was können wir als Zeitungsleserinnen und Leser, als Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer aus alledem lernen? Die Lehre lautet nicht etwa, dass alles, was Journalisten schreiben oder senden, erfunden oder verfälscht ist. Wir haben keine Lügenpresse, wie in den USA von Donald Trump und bei uns von rechten Populisten behauptet wird. Wir haben sowohl in den Printmedien als auch im Fernsehen viel guten, oft sogar ausgezeichneten Journalismus, der abwägend und differenziert berichtet. Die beiden bereits erwähnten Journalisten Rosenberg und Bornstein haben, um guten Journalismus zu unterstützen, eine Initiative gestartet unter der Überschrift Solutions Journalism Network, ein Netzwerk für lösungsorientierten Journalismus, der also nicht alles schlecht macht, sondern guckt, wie können wir die Probleme, die wir in dieser Welt haben, lösen. Und diese beiden haben dieses internationale Netzwerk gegründet. Dieser Initiative haben sich unter der Überschrift konstruktiver Journalismus inzwischen auch viele deutschsprachige Journalisten angeschlossen. Unsere Demokratie braucht guten Journalismus. Was die Demokratie aber ebenfalls braucht, das sind kritische Leserinnen und Leser. Uns braucht es. Ja.
Im zweiten Teil seines Vortrags kommt Universitätsprofessor Dr. Joachim Bauer auf das Internet und soziale Netzwerke zu sprechen. Er setzt im Untertitel hinter die Formulierung, ob diese sozialen Netzwerke eine Bühne für Hass, Aggression und Depression seien, ein Fragezeichen. Es ist bekanntermaßen so, dass das Internet mit seinen Plattformen, Suchmaschinen und sozialen Netzwerken dabei ist, den klassischen Medien, also Zeitungen und Fernsehen, den Rang abzulaufen. Professor Bauer fokussiert auf die sozialen Netzwerke und kommt zur Feststellung, dass ihre Wirkung sowohl auf die Gesellschaft als Ganzes als auch auf jeden Einzelnen ungeheuer seien. Als Neurowissenschaftler und Hirnforscher weiß er um die Wirkung des Internets auf das menschliche Gehirn.
Soziale Netzwerke sprechen das menschliche Gehirn in einer ganz bestimmten Art und Weise an. Sie wurden von ihren Entwicklern bewusst so aufgebaut, dass sie es tun. Für diejenigen unter Ihnen, die in der Welt des Internets vielleicht noch nicht so heimisch sind, sei kurz erklärt, worum es sich bei sozialen Netzwerken handelt. Ein soziales Netzwerk ist ein riesiges Register, welches sich mit einem Computer oder einem Smartphone aufsuchen lässt und in welches sich Menschen als Einzelpersonen eintragen und sich selbst darstellen können oder miteinander kommunizieren, also anderen Menschen Texte zuschicken oder selbst Nachrichten erhalten können. Auch Gruppen oder Firmen können einen Eintrag vornehmen, darauf gehe ich hier aber nicht weiter ein. In seinen Eintrag, in sein sogenanntes Profil, kann der Benutzer oder die Benutzerin des sozialen Netzwerks nicht nur seine oder ihre persönlichen Daten eintragen, sondern auch Selbstdarstellungen aller Art, zum Beispiel Bilder und Geschichten, einfügen. Die meisten, die ein solches persönliches Konto in einem sozialen Netzwerk eingerichtet haben, suchen es täglich auf und schreiben es ständig fort. Der Witz der ganzen Geschichte ist, dass in einem solchen Netzwerk Millionen, in manchen Netzwerken sogar Milliarden von Menschen registriert sind, die nun untereinander ihre individuellen Profile gegenseitig aufsuchen, lesen, sich gegenseitig bewerten, dazu komme ich gleich noch, und sich Mitteilungen schicken können. Die uns hier heute Abend zur Verfügung stehende Zeit lässt es nicht zu, auf allzu viele Einzelheiten einzugehen. Wichtig zu wissen ist, dass es mehrere soziale Netzwerke gibt. Die wichtigsten Netzwerke sind derzeit Facebook, Instagram und Snapchat. Haben Sie sicher alle schon gehört, nicht? Einzelne Menschen können in mehreren Netzwerken mit einem Profil präsent sein. Weiterhin zu erwähnen wäre, dass einzelne Nutzer innerhalb eines Netzwerks miteinander besondere Gruppen bilden können. Und schließlich sollte noch erwähnt werden, dass Nutzer ihren eigenen Eintrag, also ihr eigenes Profil, für andere Mitbenutzer in unterschiedlicher Weise, das heißt stärker oder weniger weitgehend einsehbar machen können. Kurz gesagt, ist ein soziales Netzwerk ein riesiger virtueller Marktplatz, der seine Adresse in den virtuellen Räumen des Internets hat. Dieser Marktplatz ist im Internet. Jeder Benutzer kann sich einerseits fortwährend selbst darstellen, sein Profil ist andererseits jederzeit für andere einsehbar. Jeder kann von anderen kommentiert, angeschrieben und bewertet werden. Der Reiz eines sozialen Netzwerks besteht für die meisten Menschen nicht darin, mit der halben Menschheit zu kommunizieren, obwohl das im Prinzip möglich ist, sondern mit den eigenen Freunden, Freundinnen oder Bekannten, Arbeitskollegen, mit dem erweiterten Verwandtschaft und so weiter in ständigem Kontakt zu sein. Wer sich in ein soziales Netzwerk eingetragen hat und wessen Freunde, Freundinnen, Bekannte, Kollegen und so weiter sich dort ebenfalls registriert haben, hat die Möglichkeit, den stärksten menschlichen Trieb zu befriedigen, den die Neurowissenschaft kennt, nämlich sich anderen Menschen zeigen zu können, von anderen Menschen gesehen zu werden und Rückmeldungen über sich selbst zu erhalten. Das ist der stärkste menschliche Trieb. Der soziale Instinkt. Das hat bereits Charles Darwin erkannt, der das so genannt hat. Er hat gesagt, der stärkste menschliche Trieb sind seine sozialen Instinkte. Und genau daraufhin wurden diese Netzwerke von ihren Entwicklern konstruiert, bewusst. Jedes Mal, wenn Menschen sich, sei es mit dem Smartphone, sei es mit dem Computer, mit dem Laptop oder so, in ihr soziales Netzwerk einwählen, kommt es im Gehirn der Betroffenen zur Ausschüttung von Dopamin und anderen Wohlfühlbotenstoffen. Hat man wissenschaftlich festgestellt. Die neurobiologischen Effekte, die sich bei Nutzern von sozialen Netzwerken beobachten lassen, gleichen denen von Suchtdrogen, Kokain. Dies ist der Grund, warum Menschen, vor allem Kinder und Jugendliche, stundenlang damit verbringen, einerseits ihr eigenes Profil mit neuen Bildchen und neuen Einträgen ständig auf den neuesten Stand zu bringen und die Reaktionen der anderen hierauf abzuwarten, andererseits zu schauen, was ihre Freunde und Freundinnen, die in einem solchen Netzwerk zugleich immer auch Konkurrenten und Konkurrentinnen sind, um die Aufmerksamkeit, Konkurrenz, nicht, was die so treiben. Weil die meisten Menschen glauben, dass die meisten anderen Menschen, die ihnen wichtig sind, in einem sozialen Netzwerk präsent sind, will jeder mit dabei sein und trägt sich in eines oder gleich in mehrere der Netzwerke ein. Dieser Effekt, dass man so denkt, das sind ja alle, da muss ich jetzt auch, das ist der berühmte Netzwerkeffekt. Und weil Menschen süchtig danach sind, zu erfahren, was andere von ihnen denken und wie sie von anderen bewertet werden, hängen immer mehr Menschen, vor allem Kinder und Jugendliche, ständig am Smartphone oder am Computer. Derzeit halten sich laut neueren Studien 85% der 12- bis 17-Jährigen in Deutschland mindestens einmal täglich in einem sozialen Netzwerk auf. Diese Altersgruppe verbringt durchschnittlich 3 Stunden täglich in einem der sozialen Netzwerke. Die Zeit, die sie insgesamt am Internet verbringen, ist noch höher. Aber 3 Stunden täglich verbringen die 12- bis 17-Jährigen täglich in den sozialen Netzwerken. Etwa 3% der Kinder und Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren, das sind in Deutschland rund 100.000 junge Menschen, sind netzwerksüchtig. Die haben die Kontrolle verloren, die können da nicht mehr weg, nicht mehr raus. In der Gesamtbevölkerung ist der Prozentsatz dieser wirklich nach harten Kriterien, psychiatrischen Kriterien Suchtkranken, soziale Netzwerksuchtkranken, ist es in der Gesamtbevölkerung 1-2%, was in Deutschland etwa 0,5 bis 1 Million Menschen entspricht.
Ich weiß, wovon du träumst und meistens, was du denkst. Ich kenne dich, ich sehe, ob dich was freut oder ob es dich kränkt. Ich kenne dich so gut. Du hast mehr als jeden Schimmer von mir. Ich weiß, ich häng für immer an dir. Du kannst in die Ferne fliegen, durch die Mongolei. Das Universum geht sich auf. Du kannst die Gipfel erklimmen, zu allen Inseln schwimmen. In deinem Herzen bin ich sowieso dabei, denn ich bin immer dein Zuhause. Ich bin glücklich, dich zu sehen. Ich will an dir nichts verdrehen. Ich lass dich. Problem in Sicht, was Besseres gibt es nicht. Ich lass dich so wie du bist. Du hast mehr als jeden Schimmer von mir. Ich weiß, ich häng für immer an dir. Du kannst in die Ferne fliegen, durch die Mongolei, in tiefste Tiefen tauchen. Fühl dich frei, das Universum.
Jederzeit anhören und downloaden unter vorarlberg.orf.at.
In der Fokus-Sendung stehen heute die sozialen Netzwerke im Blickpunkt. Wir haben vom Hirnforscher Professor Joachim Bauer im ersten Teil erfahren, dass jedes Mal, wenn wir uns mit dem Smartphone in ein soziales Netzwerk einwählen, es im Gehirn zur Ausschüttung von Wohlfühlbotenstoffen komme. Facebook und Co. hätten dieselbe Wirkung wie Kokain. Die neurobiologischen Effekte, die sich dabei Nutzern von sozialen Netzwerken beobachten lassen, gleichen denen von Drogen, macht der Hirnforscher Joachim Bauer deutlich. Die Algorithmen sozialer Netzwerke zielten darauf ab, Nutzer zu manipulieren, um sie an die Netzwerke zu binden. Etwa 3% der Kinder und Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren in Deutschland, das sind rund 100.000 junge Menschen, seien netzwerksüchtig. Joachim Bauer vergleicht die sozialen Netzwerke mit einem riesigen Tummelplatz, in dem sich ständig alle miteinander vergleichen und um soziale Anerkennung buhlen.
Alle Beteiligten können sich gegenseitig positiv oder negativ kommentieren oder bewerten. Mit verschiedenen Symbolen, zum Beispiel mit sogenannten Likes oder mit wütenden sogenannten Emojis, die man an die Beiträge eines anderen Benutzers anheften kann, kann man Anerkennung oder Ablehnung aussprechen. Darüber hinaus wird jedem Nutzer die Anzahl derer angezeigt, die sich als seine Freunde oder Follower bezeichnen und sozusagen das bei seinem Nutzerprofil dann auch deutlich machen. Jaron Lanier, einer der Entwickler des Internets, schreibt in seinem Buch mit dem Titel 10 Gründe, ich zitiere ihn, auf einmal steckst du mit anderen in einem Haufen dämlicher Wettbewerbe. Warum bekommst du weniger coole Bilder zugeschickt als dein Freund? Warum hast du weniger Follower? Diese konstante Dosis sozialer Versagensangst bindet die Nutzer an das System. Die konstante Dosis sozialer Versagensangst. Sehr schön ausgedrückt, nicht? Neid, durch fehlende Akzeptanz erlebte Kränkungen und Enttäuschungen haben dazu geführt, dass in vielen sozialen Netzwerken eine Sprache Einzug gehalten hat, die andere verletzt, demütigt und der Lächerlichkeit aussetzt. Unter jungen Menschen im Schulalter weit verbreitet ist das sogenannte Cybermobbing, worunter Aktionen zu verstehen sind, bei denen meistens durch mehrere Akteure in sozialen Netzwerken Einzelne bloßgestellt, lächerlich gemacht, gedemütigt oder mit falschen Gerüchten ausgegrenzt werden. In Einzelfällen hatte ein solches Cybermobbing bei jungen Menschen bereits Suizide zur Folge. Das ständige sich gegenseitig vergleichen und bewertet werden dürfte der Grund sein, warum Menschen, die sich viel in sozialen Netzwerken bewegen, laut neueren Studien ein signifikant schlechteres Selbstwertgefühl, eine geringere Lebenszufriedenheit und eine negativere Selbsteinschätzung haben als andere. Nicht alle Nutzer eines sozialen Netzwerkes treten mit ihrem tatsächlichen Namen auf. Viele agieren unter falschem Namen und treiben anonym und verdeckt ihr Unwesen. Wer anonym agiert und sich nicht bekennen muss, nutzt dies vor allem dazu, der eigenen Wut oder dem Hass völlig ungebremst Luft zu machen. So hat sich im Laufe der letzten Jahre im Internet eine immer stärkere Tendenz zur Hasssprache entwickelt. Hass wird nicht nur in den sozialen Netzwerken verbreitet. Ein weiterer Tummelplatz sind Internetplattformen, die von Einzelpersonen, von Gruppen oder Organisationen oder Parteien betrieben werden. Derartige Plattformen bieten ihren Besuchern die Möglichkeit, sich in einem sogenannten Blog zu bestimmten politischen oder gesellschaftlichen Themen mit sogenannten Posts, das heißt mit Beiträgen, Kommentaren und Bewertungen zu äußern. So ein Blog ist also so eine ganze Reihe von ganz verschiedenen Posts, wo verschiedene Besucher auf dieser Website ihren Senf abgeben. Die Mehrheit derer, die sich hier äußern, agieren anonym, die sich in den Blogs äußern, ja? Oder unter, also was heißt, sie nehmen so Kunstnamen an, nicht? Hänschen 2014, so ein Akronym, nicht? Also die meisten, die sich hier also in den Blogs äußern, agieren anonym, was erwartungsgemäß auch hier zur Folge hat, dass sich Verachtung und Hass breit machen konnten. Eine besondere Zielscheibe für Hasskommentare bis hin zu Bedrohungen sind Menschen, die sich für gesellschaftliche Minderheiten oder Außenseiter einsetzen. Kürzlich wurde ein christdemokratischer deutscher Politiker in Deutschland Opfer eines Mordanschlages durch einen rechtsextremistischen Täter, nachdem in sozialen Netzwerken und verschiedenen Foren des Internets jahrelang gegen ihn gehetzt worden war. Wer Hasssprache einsetzt, muss wissen, dass er der Gewalt den Boden bereitet. Die Sprache, die wir Menschen noch nicht so lange haben, evolutionär, die ist erst so etwa 200.000 Jahre alt. Die Netzwerke für die Fähigkeit zu sprechen, haben sich bei Menschen in der Region eingenistet, wo Handlungen gemacht werden, wo gesteuert wird, wenn wir zuschlagen. Das heißt, die Sprache ist Probehandeln. Und deswegen ist Hasssprache Gewalt auf Probe.
Eine bedeutsame Besonderheit der sozialen Netzwerke liegt darin, dass sie von großen, milliardenschweren Konzernen betrieben werden, die alle ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben. Die Nutzung eines solchen Netzwerks ist für den einzelnen Nutzer kostenlos. Sharon Lanier, dessen Buch Joachim Bauer zitiert, schreibt, soziale Netzwerke müssten ein Bezahlsystem einführen, um freier agieren zu können und die Nutzer nicht manipulieren zu müssen, um mehr Gewinn zu erwirtschaften. Und woher für die Betreiber bislang das Geld kommt, wirft durch die Ausführungen von Joachim Bauer ein besonderes Licht auf die Welt hinter den Kulissen.
Womit also verdienen diese Konzerne dann ihr Geld? Alles, was ein Nutzer innerhalb eines sozialen Netzwerkes in sein eigenes Profil einschreibt und alles, was er oder sie anderen Nutzern an Nachrichten zusendet, wird von den Betreibern des Netzwerkes erfasst. Nicht durch einzelne Personen, das sind keine Spione, sondern durch automatische Text- und Bilderfassungssysteme. Die so über Monate und Jahre gewonnenen individuellen Daten der Nutzerinnen und Nutzer ergeben ein komplettes Psychogramm, welches sämtliche persönlichen Eigenschaften, Vorlieben, Abneigungen und Verhaltensweisen einer Person erkennen lassen. Diese wertvollen Daten werden vom Betreiber des sozialen Netzwerks an Dritte, vor allem an Werbung treibende Firmen, aber auch an Politiker und Parteien verkauft. Damit verdienen die ihr Geld. Und das bringt viel Geld. Für die sozialen Netzwerke kommt es nicht darauf an, wie ihre Nutzer ihr Netzwerk nutzen, sondern alleine darauf, dass sie es nutzen. Denn damit verdienen sie ihr Geld und zu diesem Zweck sind ihnen viele Mittel recht. Doch auch das ist noch nicht alles. Die Betreiber der sozialen Netzwerke bieten politischen Akteuren, also Parteien, oder Bewerbern um ein politisches Amt gegen entsprechende gute Bezahlung einen Service an. Politische Akteure können dafür bezahlen, dass die Nutzer sozialer Netzwerke Feeds bekommen, die einerseits darauf gerichtet sind, potenzielle Anhänger zu aktivieren und andererseits darauf abzielen, potenzielle politische Gegner unsicher zu machen oder zu entmutigen. Mit dieser Methode wurden die letzten amerikanischen Wahlen gewonnen. Facebook, das weltweit größte soziale Netzwerk, war im US-Wahlkampf dafür bezahlt worden, mit gezielten Feeds Anhänger von Donald Trump zu mobilisieren und Gegner zu demoralisieren. Mit dieser Methode wurde auch Einfluss auf den Brexit-Volksentscheid in England genommen. Mit dieser Methode haben auch russische Akteure versucht, Wahlen in westlichen Ländern zu beeinflussen. Und mit dieser Methode werden politische Akteure auch in Zukunft arbeiten. Immer mehr, vor allem junge Menschen, beziehen die Nachrichten über das Weltgeschehen nur noch über das Internet, an dem sie wie ein Säugling an der Nuckelflasche, Entschuldigung, dass ich das so ein bisschen scharf sage, hängen und tagtäglich viele Stunden verbringen. Abgesehen davon, dass mit über die sozialen Netzwerke betriebenen Aktionen, mit gezielten Meldungen unser Denken und Fühlen manipuliert wird, passiert noch etwas weiteres. Jede Nutzerin und jeder Nutzer erhält nur solche Nachrichten, von denen die Betreiber der sozialen Netzwerke aufgrund ihrer Datenauswertung glauben, dass sie zu diesem Nutzer passen. Denken Sie bitte einen Moment mit mir scharf nach. Dies bedeutet, dass jeder der Millionen Nutzer eine individuell zurechtgeschneiderte Mischung aus Meldungen und Nachrichten erhält. Jeder Einzelne erhält somit eine eigene, künstliche, nur für ihn oder für sie persönlich zusammengeschusterte Realität. Jeder Nutzer und jede Nutzerin wird von sozialen Netzwerken in etwas eingehüllt, was als Blase bezeichnet wird. Das ist die berühmte Reden von der Blase. Ja? Wie wirkt sich das konkret aus? Umweltschützer erhalten nur solche Nachrichten, die das Engagement der Umweltschützer stärken und ihnen zum Beispiel täglich neu suggerieren, die Welt gehe bald unter. Menschen, die vom Klimaschutz nichts halten, erhalten demgegenüber Meldungen, die sie in der entgegengesetzten Haltung bestärken und sie zum Beispiel glauben lassen, es gebe keine Erderwärmung, Klimaerwärmung. Wer für die Aufnahme von Flüchtlingen ist, erhält bevorzugt Meldungen über ertrinkende Geflüchtete und über den langfristigen Nutzen, den geflüchtete Menschen für ihre Gastländer haben können. Wer gegen die Aufnahme ist, erhält bevorzugt Meldungen über die auf dem Mittelmeer tätigen Schlepper und Betrüger und über Verbrechen, die von Migranten in ihren Gastländern begangen werden. Sozial eingestellte Menschen erhalten bevorzugt Meldungen über anständige Menschen, die ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Konservative erhalten bevorzugt Meldungen über Mietbetrüger und darüber, dass den bedauernswerten Investoren von Bauvorhaben keine Anreize geboten werden. Eltern, aus deren Korrespondenz die Spionage, also die Auswertesysteme der sozialen Netzwerke, den Schluss ziehen, dass sie eine autoritäre Erziehung für richtig halten, die bekommen Feeds, die sie darin bestärken und zum Beispiel zum Kauf entsprechender Ratgeber verleiten sollen. Eltern, die antiautoritär eingestellt sind, erhalten entgegengesetzte Feeds. Halten wir jetzt mal einen Moment inne und überlegen, was das für die Gesellschaft als Ganzes bedeutet. Das ist jetzt noch ein wichtiger, extrem wichtiger letzter Punkt. Es bedeutet nämlich, dass die Menschen, die zusammen eine Landgemeinde, eine Stadt oder ein Land bilden, nicht mehr, wie es seit vielen Jahrzehnten der Fall war, eine gemeinsame Wirklichkeit teilen. Solange alle Menschen, die in einer Stadt oder in einem Land zusammenleben, abends die gleichen Fernsehsender sehen und morgens die gleiche Handvoll Zeitungen zur Verfügung haben, aus denen sie dann auswählen, um sich über Neuigkeiten zu informieren, solange haben diese Menschen, so unterschiedlich ihre Meinungen auch sein mögen, doch immer eine gemeinsame, von allen nachvollziehbare Faktenbasis, auf die sie sich beziehen können, wenn sie miteinander diskutieren. Seitdem immer mehr Menschen aber nur noch an der Nuckelflasche der sozialen Netzwerke hängen und dort mit völlig individualisierten Meldungen über die sie umgebende Welt bedient werden, lebt jeder in einer anderen Erlebniswelt, in einer anderen Faktenwelt. Dadurch wird es immer schwieriger, die jeweiligen Erlebniswelten der Mitmenschen nachzuvollziehen, denn niemandem ist es möglich, die völlig andersartigen Nachrichtenfeeds der anderen einzusehen. Die Folge ist, dass sich Menschen, obwohl sie tatsächlich und objektiv in ein und derselben Welt leben und in dieser Welt auch zusammenleben müssen, untereinander immer weniger verstehen, weil jeder in einer eigenen, ihm von den sozialen Netzwerken vorgegaukelten subjektiven Welt lebt. Was innerhalb der Gesellschaft aufgrund dessen verloren geht, ist die Fähigkeit, uns untereinander gut zu verstehen, gerade dann, wenn wir verschiedener Meinung sind. Und was damit als Folge ebenfalls unweigerlich verloren geht, ist die gegenseitige Empathie. Wie sollen Menschen, denen von den sozialen Netzwerken der einseitige Eindruck vermittelt wurde, es gebe keine Klimaerwärmung, Mitbürger verstehen können, denen der ebenso einseitige Eindruck vermittelt wurde, der Weltuntergang stehe unmittelbar bevor. Wie sollen Menschen, denen von den sozialen Netzwerken der einseitige Eindruck vermittelt wurde, Migranten seien überwiegend Verbrecher und eine schwere Belastung für die Gastländer, mit Mitbürgern ins Gespräch kommen, denen der ebenso einseitige Eindruck vermittelt wurde, die Aufnahme von Migranten sei überhaupt kein Problem? Die sozialen Netzwerke fördern daher nicht nur die Verbreitung von Hass, sie erhöhen nicht nur die Tendenz, dass wir ohne dies zu merken politisch manipuliert werden, sondern sie fördern auch eine gesellschaftliche Tendenz der Isolation, der Intoleranz, der Vereinzelung und der Schwächung des sozialen Zusammenhalts.
Im Schlussteil stellt Joachim Bauer die Frage, was können wir tun? Er meint, es mag seine Zuhörer verwundern, dass er angesichts der geschilderten potenziell negativen Auswirkungen, die Medien und soziale Netzwerke auf uns haben können, er weder nach einschneidenden Maßnahmen oder Verboten noch nach neuen Gesetzen rufe. Es ist der Appell an das eigene Gehirn.
Was sich ändern muss, betrifft vor allem uns selbst. Die Konsumenten von Printmedien und die Nutzerinnen und Nutzer von sozialen Netzwerken. An unserem eigenen Verhalten entscheidet sich, ob die Medien und das Internet uns kontrollieren können oder ob wir die Kontrolle darüber behalten, was wir mit uns machen lassen. Sagen, was ist, war der Leitspruch des großen Hamburger Nachrichtenmagazins, über das ich eingangs sprach. Dieses Versprechen hat das Magazin nicht eingehalten. Viel ehrlicher als das Motto »Sagen, was ist« wäre der Leitspruch »Wir erzählen, wie wir es sehen«. Dies bedeutet, wenn Sie morgen früh die Zeitung lesen oder morgen Abend den Fernseher anschalten, dann verfallen Sie nicht in einen Zustand hypnotischer Trance, sondern schalten Sie den Verstand ein und denken Sie daran, hier erzählt Ihnen jemand Geschichten. Schauen Sie von nun an also mit anderen Augen auf das, was Sie lesen. Das ist trotzdem interessant. Aber gucken Sie sich das erstmal an. Was machen die da jetzt? Nicht? Denken Sie immer daran, was mit der Art und Weise, wie Ihnen die Geschichte erzählt wird, möglicherweise bezweckt werden soll. Wenn Sie in den Fernsehbildschirm schauen, beobachten Sie, was die Bilder mit Ihnen machen, welche Emotionen die Berichterstatter durch ihren Bericht bei Ihnen auslösen wollen. Gucken Sie da mal hin, was das so macht. Bewahren Sie sich beim Lesen und Zuschauen immer eine kritische innere Distanz. Glauben Sie nicht alles, was man Ihnen vorsetzt, sondern denken Sie kritisch darüber nach, was diejenigen, die Ihnen die Nachricht vorgesetzt haben, bei Ihnen bezwecken wollen. Je sachlicher und je weniger emotional Ihnen etwas vorgesetzt wird, desto eher besteht die Chance, dass es wahr ist. Soweit meine Empfehlungen zu den klassischen Medien. Was sollten wir nun aber beachten, wenn wir das Internet und hier insbesondere die sozialen Netzwerke nutzen? Erstens, seien Sie sich im Klaren, dass alles, was Sie in einem der sozialen Netzwerke schreiben, von den Betreibern der Netzwerke, von Mark Zuckerberg und seinen Freunden, erfasst, ausgewertet und an Dritte verkauft wird. Zweitens, achten Sie ganz bewusst auf die Anziehungskraft, die soziale Netzwerke auf Sie ausüben. Seien Sie sich bewusst, Facebook, Instagram, Snapchat und viele weitere Internetplattformen sind digitales Kokain. Soziale Netzwerke wurden von den Entwicklern und Betreibern bewusst so konstruiert, damit bei den Nutzern ein Abhängigkeitseffekt eintritt. Es ist der Wunsch der Betreiber, sie aus der realen Welt abzuziehen und sie möglichst oft und möglichst lange in die digitale Welt hineinzuziehen. Drittens, seien Sie sich bewusst, in sozialen Netzwerken sind Sie als Nutzerin oder als Nutzer nicht etwa Kunde. Sie sind die Ware, ohne H. Sie sind das Produkt, Sie sind die Ware, die verkauft wird. Die Daten, die sich aus der Auswertung all dessen ergeben, was Sie schreiben, werden an Dritte verkauft, sowohl an Werbetreibende als auch an politische Akteure. Viertens. Achten Sie darauf, wie Sie durch Diskussionsforen im Internet dazu verleitet werden sollen, eine immer härtere bis hin zum Hass reichende Sprache zu benutzen. Steigen Sie aus solchen Diskussionen aus. Melden Sie sich aus solchen Foren einfach ab, um selbst keinen seelischen Schaden zu nehmen. Fünftens. Achten Sie darauf, wie sich das lange Verweilen im Internet, speziell das Verweilen in sozialen Netzwerken, auf Ihr subjektives Befinden, auf Ihr Selbstwertgefühl und auf Ihre allgemeine Lebenszufriedenheit auswirkt. Achten Sie mal darauf. Tut es Ihnen gut? Sechstens. Prüfen Sie, ob Sie es sind, der oder die entscheidet, wie lange Sie am Internet bzw. in sozialen Netzwerken unterwegs sind, oder ob das Internet bereits so viel Macht über Sie gewonnen hat, dass nicht mehr Sie das Smartphone kontrollieren, sondern stattdessen Ihr Leben durch das Smartphone kontrolliert wird. Siebtens und letztens. Nehmen Sie sich immer wieder einmal 15 Minuten Zeit und lösen Sie sich nur für eine Viertelstunde von Computer und Smartphone und denken Sie mal in Ruhe darüber nach, was Ihnen wirklich wichtiger ist. Die reale, analoge Welt mit realen anderen Menschen, mit einer realen Natur und realen Möglichkeiten, Sport, Musik und andere Hobbys zu betreiben, oder die digitale Welt des endlosen Hin- und Herschreibens von Texten. Eines der für mich überzeugendsten Sachbücher der letzten zwei Jahre war das von mir bereits erwähnte Buch von Jaron Lanier, der selbst einer der Entwickler des Internets und einiger sozialer Netzwerke war. Er kommt aus diesem Bereich und hat dann angefangen nachzudenken, was sie da eigentlich gemacht haben. Ich selbst bin bei keinem sozialen Netzwerk angemeldet und kann Ihnen sagen, es geht mir gut. Dankeschön.
Nur noch Verachtung, Wut und Hass, Fragezeichen, wie Medien und soziale Netzwerke unser Denken und Fühlen verändern. Sie hörten die Teilwiedergabe eines Vortrags des Hirnforschers, Arztes und Psychotherapeuten, Universitätsprofessor Dr. Joachim Bauer. Professor Bauer hat diesen Vortrag auf Einladung der Reihe Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch gehalten. Hinweisen will ich noch auf das von Joachim Bauer erwähnte Buch von Jaron Lanier. Es trägt den Titel 10 Gründe, warum du deine Social Media Accounts sofort löschen musst. Das Buch ist bei Hoffmann und Campe erschienen.
Fokus. Ein Pflichttermin zur Erweiterung von Geist und Seele.
Der suchterzeugende Charakter von Facebook und Co. ist offensichtlich die Folge eines Konzepts, das krank macht. Wie hat ein Leser des Buches von Jaron Lanier mit dem Titel 10 Gründe, warum du deine Social Media Accounts sofort löschen musst, geschrieben? Ihm komme die ganze Facebook-Instagram-Realität inklusive Chatprogramme vor, dass hier Menschen wie gezüchtete Maschinen nonstop im Zustand sind, direkt reagieren zu müssen. Die Empfehlung von Joachim Bauer lautet: Gewinnen Sie Distanz zu Ihrer virtuellen Welt und kommen Sie zurück in die Schönheit der Realität durch Aktivitäten wie Wandern, frische Luft und achten Sie auf sich und Ihr Selbstwertgefühl.
Fokus. Eine Bereicherung fürs Leben.
Tonmeister der Sendung waren Christoph Holzer und Gernot Kutzer sowie Johannes Schmiedle als Gestalter dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen ein in Ihrem Sinn gelingendes Wochenende. Machen Sie es gut.